Liebe Leute, wir haben Neuigkeiten und zwar sind wir gelistet beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Newcomer beim Publikumspreis. Was hältst du davon, Max?
Das ist Hammer, aber noch besser wäre, wenn wir auch nominiert werden würden. Deshalb wollen wir, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, für uns abstimmt.
Den Link dazu findet ihr auf unserem Linktree und den Link zu unserem Linktree findet ihr in unseren Profilbeschreibungen auf unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen. Also schaut mal rein, stimmt ab und hört wieder weiterhin rein bei Seldomly Asked Questions.
Danke!
Hey! Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast für selten gestellte, aber stellenswerte Fragen, die wir hier im Studio von Freely Media diskutieren, mit naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Hintergründen. Das, weil Max der Philosoph im Studio ist und ich, Adrian, bin Psychologe. Und mit dieser kombinierten Expertise widmen wir uns bestimmten Themen. Und da begrüße ich dich mal im Studio, Max, und lass dich mal erzählen, was wir uns heute ausgedacht haben.
Danke, gleichfalls.
Danke.
Wir sprechen heute über das Thema Eifersucht. Ich muss sagen, ich habe echt ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff. Ich habe mich so intensiv mit dem Thema befasst, dass ich völlig vergessen habe, was das eigentlich ist und jetzt völlig in der philosophischen Bubble bin. Darum habe ich einfach ganz, ganz viele Fragen heute an dich und habe auch noch interessante Studien dazu gefunden, wie es vielleicht eine Beziehung sogar besser machen könnte. Aber dazu mehr später in der Folge. Wie immer besprechen wir noch die Seldomly Asked Unrelated Question, die Frage, die noch nichts mit dem Thema zu tun hat. Und du hast sie dir diese Woche ausgedacht.
Genau. In der Recherche zur Folge war das, dass mir dieser Gedanke gekommen ist, denn da war ein lustiger Name. Und die Seldomly Asked Unrelated Question für diese Folge ist: Was ist der schrägste oder lustigste Journal-Name, der dir in deiner wissenschaftlichen Laufbahn untergekommen ist?
Ich habe immer so, wenn Leute mich so nach Superlativen fragen, dann stellt sich bei mir echt so ein Druckgefühl ein, aber physisch. Ich denke dann so, ich muss jetzt alle Momente durchdenken, wo mir das schon mal eingefallen ist. Und wenn ich dann das zweitlustigste oder blödste sage, dann verliere ich das Spiel. Aber das hättest du mich natürlich vor Jahren fragen müssen, dann hätte ich alles aufgeschrieben. Was mir so spontan einfällt, ist eher eine generelle Antwort. Diese philosophischen Journals haben manchmal echt weirde Namen, also in der kontemporären Philosophie, also das ist die so zeitgenössische Philosophie von heute, da ist es immer so Journal of Epistemology oder das Journal, also das Fachjournal zur Metaethik oder sowas. Aber in der antiken Philo sind es einfach immer so einzelne Wörter, griechische. Arete, also Tugend, oder Phronesis, Klugheit. Das finde ich richtig weird. Und eines heißt einfach, also ich habe noch nie was davon gelesen, aber ich kenne auch das Journal, das heißt einfach Eirene, das ist das griechische Wort für Frieden und davorher kommt der deutsche Name Irene. Also dieses fucking Journal heißt einfach Irene. Was soll das?
Sehr gut.
Das finde ich richtig random. Irgendwie haben diese Leute so einen Anspruch, einfach so mit einem Wort alles zu subsumieren. Also um was geht es in diesem Journal zu Frieden? Also es ist ja antike, klassische Philologie, wo es wahrscheinlich auch lateinische Sachen gibt, aber trotzdem, ich verstehe es nicht. Habe auch nicht nachgeschaut. Zu Namen habe ich später noch was, aber sag erst mal du.
Ja, es ging mir genauso eigentlich. Also ich fand das eine lustige Sau, aber es war dann auch so, dass ich dachte, ja, ich habe bestimmt schon einige lustigere vor einigen Jahren mal gelesen, aber dann wieder vergessen. Aber was mir gerade so in den Sinn kommt, war Archives of Sexual Behavior, das war sogar in einer
Archives.
Der Archives of Sexual Behavior, also die Archive des Sexualverhaltens.
Was ist das denn?
Da kam mir sehr bildliche Vorstellung irgendwie, aber das hatte ich in einer der letzten Folgen mal in der Vorbereitung gesehen, einen Artikel darin.
Das hört sich an wie so ein phänomenologisches Projekt, um dieses Phänomen Sexualverhalten über so eine Langzeitstudie darzustellen. Es wird einfach alles gesammelt.
Genau. Und dann habe ich mal im Torture Journal publiziert. Das war auch lustig.
Echt?
Also es ist nicht so lustig vom Inhalt her, weil es geht wirklich um Folter. Aber es ist das, die Tatsache, dass es so ein Torture Journal gibt, könnte schon ein bisschen lustig aufgefasst werden, wenn die Artikel darin alle super langweilig und schlecht sind.
Habe ich schon mal erzählt, dass ich mal im Torture Museum war, im Foltermuseum? Das war, glaube ich, in Hamburg und das war so langweilig, weil ich meine, eigentlich weiß man, es gibt nicht so viel zu wissen über so traditionelle, also so mittelalterliche Folter und so. Man hat halt Leute gepiekst, bis sie das gesagt haben, was man wollte. Also eigentlich vieles hat mit Pieksen zu tun.
Ist das da direkt neben dem Hamburg Dungeon?
Keine oder? Ahnung.
Ich weiß es nicht.
Der Hamburg Dungeon ist auch Archives of Sexual Behavior. Genau.
Es könnte halt die Zentrale von diesem Journal sein.
Aber geht in diese Frage auch noch Namen von Wissenschaftlerinnen rein?
Ja, das war auch das andere, was ich dachte in der Vorbereitung zu dieser Folge. Nämlich, da habe ich einen Artikel von Good Boy et al. Gesehen.
Ah ja, das habe ich gesehen. Und Adrian hat den Strukturendokument in einer kleineren Schrift in Klammern geschrieben. Hier vielleicht Stöckchenhohlwitz? Fragezeichen.
Genau.
Ich dachte schon, wie will er das machen? Was hättest du jetzt gesagt? Wir können es immer noch rausschneiden und du kannst den Witz bringen.
Ja, ich stelle mir einfach einen sehr haarigen Autor vor, der dann Stöckchen holt und dich anbellt.
Wir haben doch mal in einer der ersten Folgen über diese Katze gesprochen, die bei diesem Physikpaper auch Autorin war.
Genau.
Oder Autor, wie auch immer. Ich glaube, es ist eine männliche Katze,
ich
ein
glaube,
Kater.
Es ist ein Kater, ja.
Und vielleicht ist ja auch hier ein Hund einfach hat mitgemacht.
Genau, es war wirklich ein Hund.
Bei Good Boy denke ich sofort an einen Labrador.
Mhm. Ja, oder Golden Retriever.
Ah ja, ich glaube, ich meinte das. Was ist diese Labradore sind dunkel, oder?
Labradore sind ein bisschen wilder. Golden Retriever sind halt wirklich lieb.
Good Boy ist einfach
die goodest boys ever.
Die Labradors, die bad boys der Wissenschaft. Ja, wie auch immer. Ich habe eigentlich keine Wissenschaftlerinnen-Namen jetzt zufällig gefunden, aber ich dachte nur so, ich denke echt oft darüber nach.
Mhm.
Ich denke echt oft, ist der Name vielleicht der Grund, dass du so erfolgreich bist?
Wer weiß,
ja. Hattest du den Gedanken schon mal?
Oder das ist so ein tiefenpsychologisches Ding. Also ich hatte mal einen Artikel gesehen von Beer et al. Und ich glaube, es war sogar zur Substanzforschung, irgendwie zur Substanzabhängigkeit.
Ah, ja.
Wo ich so dachte, ja, das ist schon ziemlich ironisch.
Da sagen dann so Leute, der Name ist Programm.
Genau. Und irgendwann ist die Person dann so deprimiert und sagt, Herr, komm, jetzt halt doch einfach mal alles Maul. Ich mache halt schon Substanzforschung. Ich interessiere mich zwar eigentlich für Sport, aber ihr wollt, dass ich Alkohol erforsche.
Ja, aber ich dachte mehr so, Leute, die so schlimme Nachnamen haben, wo ich dachte, du wurdest wahrscheinlich einfach gemobbt und hast dann einfach gedacht, ich verschreibe mich der Biophysik oder irgend sowas.
Hm.
Also manchmal sind die Namen, weißt du, was auch lustig ist, wenn du so richtig viele Autoren hast und die Namen sind so komplett unterschiedlich lange. Irgendwie amüsiert mich das. Wenn du so denkst, ja klar, ihr seid keine Familie, aber irgendwie habe ich trotzdem den Anspruch.
Ja, es gibt schon so ein Kuriosum an lustigen Namen. Es gibt halt so Namen, die aus zwei Buchstaben bestehen. Und da gibt es so Namen, die aus, ich weiß nicht, 20 Buchstaben vielleicht bestehen.
Ich habe jetzt am Wochenende, als ich in Luzern Leute besuchen war, gesehen, dass es dort Wahlen gibt für den Stadtrat. Und da heißt ein Herr, den ich politisch nicht unterstützen möchte, aber er heißt Frauenknecht. Und ich dachte, wie entsteht dieser Name? Also was hat er gemacht oder was haben seine Vorfahren gemacht?
Ja.
Ich denke halt, im Deutschen denke ich immer sofort an Berufe oder sowas.
Vielleicht war es damals noch eine andere Bedeutung des Wortes Knechts.
Nein, ich glaube nicht. Wahrscheinlich war es eher eine andere Bedeutung des Wortes Frau.
Vielleicht, ja.
Naja, das Witzige ist, ich bin auf seine Webseite gegangen und dort stand halt so ein Steckbrief, wie es halt von so konservativen Politikern gemacht wird, wo man dann so nachlesen kann, seinen Zivilstand beispielsweise. Und dann hat er geschrieben, ledig, in festen Händen.
Mhm.
Und ich so dachte, hä? Also niemand hat gefragt, ob du eine Freundin hast. Mhm. Es ging nur darum, ob du verheiratet bist oder nicht. Und in festen Händen finde ich dann auch wieder lustig zum Frauenknecht.
Aber es muss ja keine Frau sein.
Nee.
Sogar bei konservativen Politikern heutzutage.
Nee, das stimmt. Das ist absolut richtig. Aber ich meine, hier können wir vielleicht überleiten. So viel Commitment musst du in der Beziehung erstmal haben, dass du sogar beim Zivilstand dann noch hinschreibst, in festen Händen.
Ja, ja.
Und vielleicht hat diese feste Hand überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein, weil sie weiß, es steht einfach überall im Internet, der ist vergeben.
Genau.
Und da sind wir beim heutigen Thema.
Sehr schöne Überleitung.
Bei Eifersucht, beziehungsweise wir haben die Seldomly Asked Question heute.
Was tun gegen Eifersucht?
Heute bei Seldomly Asked Questions: Eifersucht.
Hallo, ich bin Joko Winterscheid aus Deutschland, aus dem deutschen Privatfernsehen, und ich mache lustige Videos im Fernsehen.
Ja, Eifersucht. Wir beginnen mal mit der Folge, aber bevor wir zum Punkt kommen oder zur Sack, um besser zu sagen, fangen wir erstmal an mit dem Begriff der Eifersucht. Da habe ich mir nämlich vielleicht zum ersten Mal im Leben Gedanken drüber gemacht. Ich habe das nie so mit Eifer und Sucht verbunden.
So hätte ich auch angefangen.
Ja, es macht ja, oh, sehr schön. Es macht ja irgendwie keinen Sinn, weil ist das wirklich, hat das was mit, gut, mit Eifer vielleicht noch, ja, mit Sucht, aber irgendwie ist da für mich was drin, was nicht nur mit Eifer und mit Sucht zu tun hat.
Also kennst du nicht dass dieses BOMO von Franz Grillparzer, diesem österreichischen Schriftsteller, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft?
Sehr schön. Ich habe einfach, als du diesen Satz begonnen hast, nicht verstanden, wohin er geht. Ich habe nur so BOMO und ich weiß nicht, was gehört.
Ich dachte, das ist von Nietzsche, dachte ich irgendwie, weil Nietzsche so viel über Eifersucht geschrieben hat, aber es ist von Franz Grillparzer, was auch ein geiler Name ist, aber ich wollte es nicht schon vorwegnehmen.
Ich kann diesen Namen nicht hören, ohne dass ich an Grillparty denke.
Aber, long story short, es ist falsch, weil... Es ist zwar schön, ich sag's nochmal, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft ist, eigentlich richtig cool, oder? Wenn du so einen Satz prägst, also ich meine, Grillparzer, nicht lachen, ist nicht bekannt, weil er diesen Satz rausgehauen hat, sondern weil er anscheinend so ein bisschen österreichisches so Nationalgefühl geprägt hat mit seinen Werken. Aber es ist doch krass, wenn du sowas rausfindest. Also ich meine, das ist ja nicht seine Erfindung. Der hat einfach gecheckt, dass diese zwei Worte in einem Satz unterkommen können und es ergibt sogar Sinn. Also mich fasziniert das total. Und deshalb dachte ich, es wäre von Nietzsche. Irgendwie hätte ich Nietzsche sowas eher zugetraut als Franz Grillparzer, den ich vorher nicht kannte. Aber es ist falsch, weil es heißt weder Eifer im neudeutschen Sinne noch Sucht im Sinn von Abhängigkeit. Eifer ist anscheinend einfach ein altes Wort für so Bitterkeit und so, also negativer Affekt. Also Eifer heißt irgendwas wie Bitterkeit und Sucht kommt von dem Sud-Wort für Krankheit und Seuche. Also es ist wirklich so ein so Bitterkrankheit.
Das macht schon viel mehr Sinn
für mich. Viel, viel mehr Sinn. Aber ich wusste es bis heute auch nicht.
Ja, ist das eine Verballhornung? Nein, oder? Es ist eher umgekehrt.
Vielleicht ein bisschen.
Aber ja, ist auf jeden Fall was irgendwie, wo sich dann Leute einen Reim drauf machen und dann denken, ja, es ist ja vielleicht nicht so ganz akkurat, aber es ist schon, ich kann schon verstehen, woher das kommt, aber dann hat man so eine Erleuchtung, wenn man hört, woher es wirklich kommt.
Was wäre die Eifersucht? Sowas wie ein Burnout? Workaholics?
Na, vielleicht. Ja, sehr gut. Nächste Folge SAQ über Burnout.
Das muss jetzt halt auch stimmen, sonst ist es Schwachsinn.
Ja, aber ich wollte wirklich eine Folge über Burnout machen.
Ja gut, vielleicht machen wir es dann auch.
Vielleicht machen wir es einfach, ja genau, vielleicht machen wir dann
einfach. Vielleicht machen wir es einfach. Ja. Ich habe auch noch Nietzsche gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht ist es doch nicht von Franz Grillparzer und das Internet lügt mich an. Ach ja, stirbt einfach jedes Mal fast, wenn er dieses Wort sagt. Es wäre ein gutes Tattoo für dich.
Grillparzer.
Bei Nietzsche steht irgendwas wie, die Eifersucht ist die geistreichste Leidenschaft, also er ist nah dran, aber trotzdem noch die größte Torheit. Und ich finde das ein gutes Zitat, weil im Gegensatz zu dem anderen, das einfach so sprachlich geil aufgeht, ist es eine sinnvolle Analyse, finde ich. Es ist eine sehr komplexe Emotion, die sehr viele Dimensionen hat. Und obwohl es so komplex ist, ich meine, ich denke darauf will er hinaus, ist es trotzdem was vom Nervigsten. Also die größte Torheit ist jetzt meine Übersetzung. Es ist einfach anstrengend und es ist auch ziemlich dumm manchmal. Aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Was kann man denn dagegen tun? Vielleicht auch sollte man was dagegen tun?
Ja, hier am Anfang kann man halt auch nochmal sagen, es ist eine Eifersucht, die in Beziehung zu einer Person ist, üblicherweise. Und da ist es dann auch so, die kann, also wie die meisten Emotionen, kann die einen guten Grund haben. Sie kann aber auch komplett unproduktiv sein. Und es ist eben so, Eifersucht tritt auf in Situationen, in denen der oder die Partnerin romantisch oder sexuell außerhalb seiner oder ihrer Beziehung aktiv wird oder in denen es nur vermutet wird, dass das der Fall ist. Das heißt, die Person, die eifersüchtig ist, kann richtig liegen oder falsch liegen. Ja. Und man kann auch in so einer Situation nicht eifersüchtig sein und dann eben kann einem entgehen, dass die andere Person fremd geht. Man kann aber auch das erkennen, ohne dass man eifersüchtig ist und daraus seine Konsequenzen ziehen. Das heißt, man braucht nicht eifersüchtig sein. Manchmal kann es vielleicht helfen, manchmal aber auch nicht. Und wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall eine, die anderen Personen meistens eher Stress bereitet, wenn eine Person eifersüchtig ist und sich dementsprechend verhält.
Es ist schon im Vergleich zu anderen Emotionen und Gefühlen extrem stark. Ich habe nochmal nachgeschaut. So, also insgesamt werden so 60-70% aller Fälle von Mord und Totschlag wegen irgendwelchen Beziehungskonflikten verübt. Und ein großer, großer Teil, ich meine, wird nur vermutet, ist durch Eifersucht motiviert. Also es ist eines der Hauptmotive, das genannt wird bei so Partnerbeziehungen und Delikten, die damit zusammenhängen. 2018 nach der BKA-Statistik in Deutschland wurden 123 Frauen von ihren Lebensgefährten getötet. Und das ist auch sowas, was man oft sieht in der Literatur. Männer scheinen auf eine sehr aggressive Art eifersüchtig zu sein, oft.
Flashback Frauen an die Machtfolge. Da sieht man vielleicht auch, warum es Unterschiede geben könnte in dem Führungsverhalten von Frauen und Männern. Denn Frauen sind sicherlich auch häufig mal eifersüchtig, aber es sterben dann eben nicht so viele Männer dabei. Und das sollte einem auch schon zu denken geben.
Ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie würdest du einem Alien oder so Eifersucht erklären? Dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, ich verspüre Schmerz, wenn jemand, den ich sehr gerne mag, irgendwie jemand anderem übermäßig viel Aufmerksamkeit schenkt und ich diese Aufmerksamkeit eigentlich lieber für mich möchte. Aber damit hast du es eigentlich nicht wirklich erklärt, weil das ist so ein Phänomen, also mit eigentlich allen Emotionen, wenn du das nicht kennst, dann kannst du es auch durch eine Erklärung nicht nachempfinden. Also ich meine, wenn jetzt das Alien Schmerz kennen würde, dann wüsste es wenigstens, ah, es ist negativ irgendwie und tut weh, aber es ist ja eine ganz eigengefärbte Art von Schmerz. Also ich meine, du erkennst ja Eifersucht sofort, das beißt so, du weißt, es ist unangenehm, aber nicht irgendwie indifferent, unangenehm, sondern auf eine ganz bestimmte Art.
Ja, ich finde, es hat so ein bisschen was Zwanghaftes und für mich liegen die Gründe auch so ein bisschen in der Angst. Aber das sind halt alles, ja, also das sind alles Sachen, die man erstmal kennen muss und es ist eine sehr komplexe Emotion, denn es ist eben, wie du schon sagst, nicht so wie Schmerz oder Angst, wo man auch relativ simpel erklären kann. Es ist Vermeidungsverhalten oder etwas, was dich vermeiden lässt, weil es unangenehm ist, aber das ist so eine, ja, eher komplexere Emotion, die auf diesen verschiedenen anderen Emotionen basiert und ja, vielleicht auch etwas Nicht-Emotionales hat in so einem Zwang, in dem sich die Menschen dann befinden.
Glaubst du, dass andere Menschen, wenn sie sagen, dass sie gar nicht eifersüchtig sind oder dass sie das Gefühl nicht kennen?
Ja, ich weiß nicht. Es gibt so Menschen, die sagen, sie sind nicht eifersüchtig und dann sind sie definitiv eifersüchtig, aber es gibt auch...
Es hört sich so nach einer spezifischen Erfahrung an.
Ich will keine Namen nennen, aber nein. Es gibt da aber auch sicherlich Menschen, die wirklich nicht sehr eifersüchtig sind. Aber ich glaube, jeder, wie mit den meisten menschlichen Erfahrungen und Emotionen, kann jeder in so eine Situation gebracht werden, wo sie oder er diese Emotion empfindet.
Dann jetzt eine meiner nächsten Fragen. Denkst du, Kinder sind eifersüchtig auf ihre Geschwister? Ich habe nämlich echt ein Problem mit dem Unterschied zu Neid. Ich habe echt lange drüber nachgedacht. Und es gibt viele philosophische Positionen, die versuchen, Neid abzugrenzen von Eifersucht. Natürlich sind es zwei unterschiedliche Situationen und Gefühle, aber ich habe den Eindruck, viel von Neid steckt auch in Eifersucht oder so, wie wir es oft verwenden. Und wenn du zum Beispiel als Kind eifersüchtig bist auf dein Geschwisterteil, dann hast du ja nicht Angst, dass deine Eltern jetzt nur noch mit dem anderen Kind spielen oder dir das andere Kind quasi wegnehmen, so wie das bei einer romantischen Beziehung der Fall wäre. Oder dass das andere Kind dir deine Eltern wegnimmt. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so Aufmerksamkeit, das einfach ein Gut ist, das man beneidet.
Ja, ich weiß nicht, ob Neid einfach mehr objektfokussiert ist und Eifersucht mehr personenfokussiert.
Du bist ja richtig gut drauf heute, das haben auch Leute gesagt in diesem philosophischen Diskurs.
Wow,
ja.
Das war jetzt wirklich eine spontane Idee von mir. Oder was ich mir so überlegt habe, ohne zu lesen. Aber
das kann man in einem Podcast immer behaupten.
Ja, ich weiß. Deswegen tue ich es auch.
Nee, es ist schon so, dass gesagt wurde, Rivalen sind bei Eifersucht austauschbar und es ist weniger objektfokussiert. Weil natürlich ist es so, dass du in beiden Fällen Rivalen hast. Wenn ich jetzt neidisch bin auf das Auto von meinem Nachbarn oder auf meinen Nachbarn, weil er ein Auto hat, dann ist der Rivale nicht unbedingt austauschbar. Es ist schon wichtig, dass es mein Nachbar ist, den ich kenne und mit dem ich mich vergleiche. Und bei Eifersucht ist es schon eher so, dass es eigentlich egal ist, wem meine Partnerin oder mein Partner Aufmerksamkeit schenkt. Wenn ich die Angst habe, sie oder ihn zu verlieren, dann ist Eifersucht im Spiel.
Ja, ja, vielleicht ist es auch so ein Verlustfokus gegen einen, ja, Bekommenfokus. Also bei Neid will man etwas bekommen, was man nicht hat. Und bei Eifersucht hat man eher die Angst, etwas zu verlieren, was man zu haben glaubt.
Richtig. Hey, das ist ja richtig gut mit dir. Ich muss aufhören, dich zu loben. Das ist ein bisschen patronizing.
Es ist okay, ich mag das.
Ich mag es auch. Du hast vorher auch gesagt, gut gemacht bei irgendwas.
Ich bin Good Boy et al. Personifiziert.
Genau. Aber ich finde trotzdem, umso mehr man Eifersucht als eine Eifersucht auf irgendwas definiert, desto eher ist man dann bei dem Neidelement. Also ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich habe so gedacht, wenn ich sage, zum Beispiel, sagen wir mal, du verbringst einfach viel mehr Zeit mit anderen Freunden und lässt mich einfach bewusst hängen und ich merke das, bin ich dann eifersüchtig einfach so? Oder bin ich eifersüchtig auf diese Freunde, dass sie von dir Aufmerksamkeit bekommen? Weil wenn das der Fall ist, dann ist es eigentlich mehr so ein Neidding. Mhm. Ich meine, Adrian und ich haben jetzt keine romantische Beziehung oder nur so halb. Aber es ist schon so, dass es ja auch mit Freunden Eifersucht geben kann.
Ja, das stimmt.
Also würdest du jetzt sagen, es ist Eifersucht auf oder einfach Eifersucht generell? Sprachlich würde sich auf ja anbieten, oder?
Ja, eigentlich schon.
In der Logik nennt man das dreistellige Prädikate. Also wenn man so Eigenschaften hat, die man dann auf drei Objekte oder Subjekte aufteilt. Also man schreibt dann Eifersucht, Klammer auf, A, B, C. Und das bedeutet, A ist eifersüchtig auf B wegen C zum Beispiel. Und bei Neid kann man das ja auch sagen.
So eine Dreiecksbeziehung.
Ja.
Ja, ja, das stimmt.
Ich meine, ich möchte das nicht abschließend beantworten, aber ich habe den Eindruck, dass zwischen Eifersucht und Neid nur der Unterschied ist, dass diese Angst zu verlieren, wie du vorher gesagt hast, da ist, also was oder wen er liebt oder halt vermeintlich braucht. Und ein neidischer Mensch will einfach das haben, was andere besitzen. Und ich meine, im Extremfall willst du halt, dass der andere verliert, was er besitzt. Oder?
Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, bei Neid geht es einfach um das Haben wollen, das Erlangen von etwas und dann ist es egal, ob jemand anders etwas hat, aber man will das auch oder man will mehr.
Aber es ist doch auch so, dass man manchmal einfach nicht will, dass andere, mit denen man sich vergleichen könnte, erfolgreicher sind oder was haben, was einem selbst auch zusteht. Zum Beispiel jetzt gerade, sagen wir mal, der Nachbar hat eine ähnliche Arbeit, wohnt natürlich am gleichen Ort, analytisch gesehen notwendigerweise und ist auch sonst einfach ein ähnlicher Typ oder so. Man vergleicht sich natürlich mit seinen Peers und dann denkt man, warum hat der jetzt dieses Auto, das ich schon immer wollte und ich nicht?
Ich habe da eine sehr schöne Anekdote aus der, ich weiß nicht, aus dem Gymnasium, aus der 8. Klasse oder so, wo wir mal am Ende eines Semesters dann die Noten bekamen im Kurs und ich hatte meine Note schon bekommen und es war so eine 2- oder so, also eine relativ gute Note, aber auch nicht super gut. Dann hat so ein Mädchen aus der Klasse auch eine 2- bekommen und dann so gesagt, aber war ich nicht irgendwie besser? Also ich meine, Adrian hat auch diese Note bekommen und hat dann einfach so gesagt, aber es kann doch nicht sein, dass ich so schlecht bin wie Adrian.
Ja, was ich hinaus will, ist halt gemäß dieser Anekdote auch, man vergleicht sich halt mit anderen Menschen und es ist ja auch ein Downer, schwach gesagt, wenn jetzt der Partner einfach mit jemandem abhaut, den man für objektiv weniger attraktiv befindet. Und da denkt man so, bin ich vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte, oder bin ich vielleicht doch nicht so attraktiv, wie ich dachte. Aber da hat es auch wieder eher dieses Neidelement. Ich meine, du kennst dich wahrscheinlich auch damit aus. Wie ist das? Man vergleicht sich doch nicht mit jedem.
Ich kenne mich damit aus. dass mit mir Schluss gemacht wird wegen anderen.
Ach so, nee, das wollte ich jetzt sagen. Ich meinte, du kennst dich damit aus als Psychologe. Gott. Nimmt ja alles persönlich, ey. Ich meinte halt, du kennst dich wahrscheinlich damit aus als Psychologe, dass man sich ja nicht mit jedem vergleicht. Ich vergleiche mich ja nicht mit, keine Ahnung, Sylvester Stallone.
Genau.
Sondern ich vergleiche mich einfach mit, gut, mega komisches Beispiel, der ist richtig alt. Aber ich vergleiche mich doch mit Leuten aus meiner Klasse zum Beispiel.
Der ist richtig dürr. Ja, das stimmt. Es gibt halt schon so soziale Vergleiche, die Sinn machen. Und es gibt dann seltene Fälle, wo Menschen sich wirklich weit hergeholt vergleichen. Und das ist dann nicht immer zu ihrem Vorteil. Oder es ist dann ein bisschen lächerlich, wenn es zu ihrem Vorteil ist. Aber ja, es gibt schon so einen natürlichen sozialen Vergleich zu den Leuten in deiner Peer Group. Und ich glaube, wenn man eifersüchtig ist, ist da eben auch schon eine Angst vorher, dass man eben schlechter sein könnte als jemand. Und deswegen wird das dann erst so schlimm. Und deswegen kommen dann auch diese Gedanken an andere Leute, weil man selbst schon eine gewisse Angst hat, dass man schlechter sein könnte als andere.
Genau, weil Selbstwert spielt eine große Rolle bei Eifersucht. Und umso sicherer man sich ist, erstens auch in seiner Beziehung zum Beispiel, wenn es jetzt um romantische Beziehungen geht, aber auch um so den eigenen Wert der eigenen Person, desto weniger muss man, glaube ich, auch Angst haben, dass einem jemand weggenommen wird oder dass man jemand verlieren könnte. Und gerade eine romantische Beziehung ist ja auch immer ein Commitment zum Beispiel, also wenn man jetzt von einer traditionellen monogamen Beziehung spricht, wo man auch sagt, es ist mir wichtig, dass wir irgendwie diese Fehler nicht machen und emotional betrügen zum Beispiel oder auch sexuell betrügen. Und ich glaube, man braucht auch ein bisschen Selbstbewusstsein, dass man einfach so gut vertrauen kann.
Absolut. Weißt du, was das Gegenteil von Eifersucht ist? Beziehungsweise weißt du, was in der Literatur manchmal als Gegenteil von Eifersucht beschrieben wurde, was aber in jüngeren Studien dann schon ein bisschen in Frage gestellt wurde, ob das wirklich ein Gegenteil ist oder nur so ein verwandter Begriff?
Nee, ich wollte irgendeinen Witz machen mit Gegenteil von Eifer und Sucht und wollte irgendwie Chill gefunden sagen oder so, aber mir ist nichts wirklich eingefallen. Ja. Nein, hau raus.
Es ist die Compersion auf Englisch. Das wird, also ich habe erst keine Übersetzung gefunden auf Deutsch, dann nach ein bisschen suchen, doch Mitfreude oder Resonanzfreude oder Kompersion. Also wahrscheinlich aus dem Englischen, Compersion auch, einfach eingedeutscht. Und das bezeichnet einfach positive Gefühle, die du bekommst, wenn du siehst, dass eine andere Person etwas hat, was du auch möchtest. Also zum Beispiel in einer Beziehung, wenn du in einer offenen Beziehung bist und deine Partnerin oder dein Partner macht dann was mit jemand anderem und du fühlst dich einfach glücklich für deinen Partner oder deine Partnerin. Das wäre dann Mitfreude oder Compersion.
Ah, es ist schon fast irgendwie so Altruismus entgegen Eigennutz irgendwie, dass da so ein bisschen mitschwingt, oder? Also, dass man uneigennützige Freude empfinden kann.
Genau. Und da denke ich, es ist ähnlich wie mit Eifersucht, dass das nicht immer Sinn macht. Manchmal kann es Sinn machen, manchmal aber auch nicht. Und manchmal sollte man das vielleicht nicht empfinden, manchmal schon. Und ja, es ist auf jeden Fall interessant, weil in der Literatur das manchmal so als Gegenteil von Eifersucht gehandelt wurde. Aber ich habe dann einen Artikel gelesen von Balzarini und Kollegen aus dem Jahr 2021 und die haben argumentiert, nein, es ist eigentlich nicht das direkte Gegenteil, aber es ist schon natürlich ein gegensätzliches Konzept.
Das ist passend dazu wieder zu meinem Neid-Thema. Das beschäftigt mich wirklich, diesen Unterschied. Neid ist ja halt auch irgendwie Distress, den man empfindet aufgrund dessen, dass jemand was besitzt, das man nicht hat. Aber es gibt ja auch sowas wie positiven Neid, das wird manchmal in der Literatur als sogenannter edler Neid beschrieben, so dass man so denkt, ach, ich bin schon neidisch, dass diese Person was mega gut kann, zum Beispiel. Ja. Ich denke mal, das bezieht sich oft auf Fähigkeiten, also auf verdiente Sachen, wo man denkt, ah, das könnte ich gar nicht erreichen irgendwie oder ich müsste richtig viel dafür tun und nicht so unverdient. Weißt du, was ich meine?
Naja, ich habe einige Freunde auf Strava, so einer Sport-Tracking-App. Und da sehe ich immer, was die machen an ihren Wochenenden. Und ich denke immer, oder auch unter der Woche, wo ich dann immer denke, ja, man, was habt ihr Zeit und Geld, irgendwo in den Urlaub zu fahren und dort Rad zu fahren? Und da habe ich auch immer so einen Respekt-Neid oder so einen, ja, ich bin immerhin froh für dich, dass du das machen kannst, aber ich bin auch neidisch.
In der philosophischen Diskussion haben dann eben die meisten gesagt, das ist auch kein Neid. Das ist einfach so, man weiß, dass man abstrakterweise neidisch sein könnte, aber man ist es halt nicht, weil es eben so unerreichbar ist, dass man denkt, ja, pff, ja, schön für dich.
Genau, aber ja, wenn ich dafür bezahlt werden würde, Rad zu fahren durch den Schengen-Raum, wäre schon schön.
Ich wollte gerade sagen, gibt es noch eine App, wo man sieht, wie viel Käse andere Leute essen. Strava und ich weiß auch nicht.
Ja.
Hätte ich mir vorher überlegen müssen.
Ja, jetzt aber weg von der Neiddebatte, zurück zur Eifersucht. Da gab es eben diesen Artikel von Balzarini und Kollegen und die haben eine sehr große Studie gemacht mit über 4000 Menschen und die haben sie in zwei Gruppen unterteilt, nämlich Menschen in einer polyamorösen Beziehung und Menschen in einer monogamen Beziehung. Also sie haben aktiv nach Leuten gesucht in einer Beziehung und dann eben geschaut, wer ist in was für einer Beziehung. Und sie haben da gefunden, dass weder Eifersucht noch das Nachdenken über die Pros und Kontras einer Beziehung oder auch das Abwägen von alternativen Szenarien wie Fremdgehen oder Schluss machen, war assoziiert mit der Zufriedenheit mit der Beziehung. Das heißt,
also in beiden Gruppen.
Genau, in der gesamten Stichprobe. Mhm. Und dieses Nachdenken über Pros und Kontras wird auch emotionale Ambivalenz genannt. Das wird auch ein bisschen erforscht in dieser Forschung. Eben dieses in der Beziehung sein, aber nachdenken, okay, bin ich wirklich so glücklich mit dieser Person? Ich könnte vielleicht punkten mit irgendjemand anderem und ja, vielleicht könnte ich irgendwie mehr romantische Partner haben, wenn ich jetzt Single wäre. Das ist die emotionale Ambivalenz und das war auch nicht assoziiert mit der Zufriedenheit mit der Beziehung, was ich ein bisschen kontraintuitiv fand, beides. Auch, dass die Eifersucht da nicht so assoziiert ist. Was allerdings positiv mit der Beziehungszufriedenheit assoziiert war, war die antizipierte Compersion oder die antizipierte Mitfreude. Also, wenn Menschen sich vorstellten, dass ihr Partner oder ihre Partnerin eine Erfahrung mit jemand anderem haben könnte, die nett ist, dann waren sie zufriedener in ihrer Beziehung, wenn ihnen diese Vorstellung auch positive Gefühle gebracht hat oder sie dachten, ja, das fände ich dann auch schön. Die Limitation dieser Studie ist allerdings, dass das so eine Vignettenstudie war. Es gibt so einen Typ von Studien, wo Menschen mitmachen und dann bekommen sie verschiedene Szenarien zu lesen, die hypothetisch sind und dann werden sie einfach befragt, wie sie sich verhalten würden. Und da dachte ich dann, gut, da kann man natürlich immer sagen, ja, ich wäre glücklich für meinen Partner, wenn ich da ja so in so einer Situation wäre, wo mein Partner dann mit jemandem anderen was macht und Spaß hat. Und ja, natürlich könnte ich da froh sein, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich so sein würde, wenn die Person dann wirklich in dieser Situation wäre.
Die Leute, die dort in der polyamorösen Beziehung waren oder sind, die wüssten das ja zumindest, wie sich das anfühlt, meine ich, aber die müssten dann ja dann gleichzeitig auch ihr Beziehungsmodell hinterfragen, wenn sie da antworten würden, ja, würde mich total stören.
Genau. Es gibt auf jeden Fall Menschen mit mehr oder weniger Erfahrung in polyamorösen Beziehungen. Es gibt natürlich auch Menschen, die gerade angefangen haben und gar nicht wissen, wie sich das dann anfühlt. Und die sagen vielleicht am ehesten dann nach der ersten Erfahrung noch, oh, jetzt möchte ich doch lieber nicht mehr in einer polyamorösen Beziehung sein, jetzt will ich doch lieber monogam leben.
Ich meine, wie man das dann nennt oder konzeptualisiert, sei mal dahingestellt, ob das jetzt eine offene Beziehung ist oder eine Poly-Beziehung oder wie auch immer. Ich glaube, der Trend, dass man langsam wegkommt von monogamen Beziehungen, der besteht, zumindest in der Schweiz, wie es mir jetzt anekdotisch einfach vorkommt. Aber das kann auch an Bern liegen. Auf jeden Fall hat sich das irgendwie ein bisschen normalisiert, dieses Thema, dass offene Beziehungen irgendwie nicht mehr so stigmatisiert sind. Und ich denke manchmal, haben wir vielleicht irgendwie weniger Eifersucht als früher? Ich dachte halt gerade daran, weil es ja auch religiös konnotiert ist. Also Neid ist ja auch eine Todsünde und da geht aber auch Eifersucht mit rein.
Ja.
Und zum Beispiel bei den 10 Geboten heißt es ja auch, du sollst eben nicht die Frau von deinem Nächsten begehren und so weiter. Also es geht überall darum.
Es ist interessant, weil Neid ist eine Todsünde, aber Ehebruch auch.
Richtig.
Aber polyamoröse Beziehungen sind, glaube ich, auch nicht so, also traditionell nicht so populär gewesen innerhalb der etablierten Kirchen.
Nö, das meine ich ja. Ich meine ja, weil die Welt immer säkularisierter ist, also weil wir immer weiter weggehen von Glauben generell und auch zumindest in der westlichen Welt immer weniger Menschen sich mit der Kirche irgendwie assoziieren, glaube ich auch, dass man eben diese Konzepte über Bord wirft, wie monogame Beziehungen oder zumindest immer mehr. Und ich denke dann halt, gibt es deshalb auch weniger Eifersucht? Eigentlich müsste das ja nicht miteinander zusammenhängen, außer man kann Eifersucht so rationalisieren, dass man irgendwie darüber hinwegsehen kann. Und ich habe zum Beispiel auch so ein bisschen zu den Geschlechterunterschieden bei Eifersucht geschaut und es scheint schon relativ stabil zu sein. Zum Beispiel sind Männer eher eifersüchtig, wenn es um sexuelle Untreue geht und Frauen sind eher eifersüchtig, wenn es um emotionale Untreue geht. Das sind einfach generelle Ergebnisse. Das muss aber nicht heißen, dass es nicht innerhalb der Geschlechter trotzdem Unterschiede geben kann. Also dass es trotzdem Männer gibt, die eher emotionale Untreue stört und trotzdem Frauen gibt, die eher gestört sind von sexueller Untreue.
Genau, diese Forschungsresultate basieren natürlich die meiste Zeit oder eigentlich immer auf Durchschnittswerten. Ich habe noch zwei Gedanken zu dieser Studie, die ich beschrieben hatte. Und zwar einerseits Flashback Obvious Research, nämlich wenn man von vornherein romantischen Aktivitäten außerhalb der Beziehung zustimmt, also wenn man von vornherein eine polyamoröse Beziehung startet, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass einem sowas mehr Spaß macht als Leuten, die dem nicht zustimmen. Und dann der andere Gedanke ist, ich denke, vielleicht ist so eine polyamoröse Beziehung auch wie so eine Exposure-Therapie für Eifersucht. Also Exposure-Therapie, das ist eine Therapie, die meistens zur Angstbehandlung eingesetzt wird, wo man sich dem gefürchteten Stimulus, also dem gefürchteten Reiz aussetzt. Zum Beispiel, wenn man Höhenangst hat, dann könnte man sich auf so eine Plattform, vielleicht auf den 5-Meter-Turm oder 10-Meter-Turm im Schwimmbad stellen und sich dieser Situation eben aussetzen, da oben zu sein und runterzugucken und eben von der Höhe ein bisschen beeinflusst zu werden. Und da, das ist eine sehr, sehr etablierte Methode, um Angst zu reduzieren. Denn Angst baut sich immer weiter auf, wenn man Sachen vermeidet und wird reduziert, wenn man sich diesen Situationen, die man fürchtet, aussetzt. Und da dachte ich, vielleicht ist so eine polyamoröse Beziehung genau das, was Menschen mit Eifersucht bräuchten, nämlich dieses sich der gefürchteten Situation aussetzen, wenn es denn stimmt, dass Eifersucht sehr stark von Angst getrieben wird.
Ich glaube gerade so, es gibt ja auch krankhafte Eifersucht, ist sehr oft mit Angst und Selbstwert, also minderen Selbstwertgefühlen assoziiert. Ich finde, wenn wir jetzt langsam mal zu unserer Frage kommen, was man denn tun kann bei Eifersucht, dann ist das sicher eine der Antworten. Vielleicht mal mit dem Partner oder der Partnerin darüber sprechen und merken, dass es vielleicht zu gar nichts führen würde. Also ich meine, eine dieser typischen Fragen, die man sich fragen kann, wenn jetzt der Partner eifersüchtig ist, wenn ich irgendwas tue, habe ich dann irgendwelche Hintergedanken? Und wahrscheinlich antwortet man meistens nein. Und dann kann man das ja auch projizieren auf die andere Situation und sagen, wenn man jetzt zum Beispiel die Partnerin oder den Partner flirten sieht an einer Party, kann man das einfach besser einordnen und sich fragen, ja gut, das hat bei mir auch nichts zu bedeuten und deshalb wird sie mich nicht gleich verlassen oder er. Und diese, wie sagt man, Expositionstherapie kann man ja auch im Kleinen machen. Also, dass man sich es einfach mal vorstellt und die Partnerin oder der Partner dabei ist und sagt, hey, es würde nichts passieren und es wäre auch nicht schlimm. Ich meine, Emotion und Rationalität wird irgendwie bei uns immer so getrennt. Es kommt immer so vor, als wären das so zwei Welten, zumindest in der, nicht in der wissenschaftlichen Psychologie, aber so in der Küchenpsychologie, wenn man mal sagt, dass man sagt, ja, es gibt die Emotionen und dann gibt es so die Vernunft und die einen können die anderen so überpowern, aber man weiß nie, wer wen. Aber eigentlich ist es doch so, dass eine Emotion auch ein Urteil beinhaltet. Also, dass man über die Emotion erfährt, was man von gewissen Situationen denkt oder wie man sie findet, zumindest welcher Affekt. Und rational kann man sich ja auch fragen, wie du vorher schon gesagt hast, ist die Emotion angebracht? Also spiegelt sie irgendwie die Situation vernünftig wider? Das ist ja, was Rationalität bedeutet. Also zum Beispiel, muss ich gerade Angst haben vor dem Hund? Oder ist ja überhaupt ein Hund? Und das Zweite ist ja auch, ist die Emotion irgendwie hilfreich, also für die Person, die sie hat? Das wäre dann so eher eine instrumentelle Rationalität, dass man sich fragt, ja, bringt das irgendwas? Und ich finde, zumindest zum Ersten, also ist die Emotion angebracht, kann man recht viel beitragen. Also man kann das auch ein bisschen üben, sich bei Emotionen zu fragen, bringt es das jetzt gerade, das zu haben und spiegelt das die Situation wider? Und ich glaube, durch so eine Expositionstherapie lernt man auch, mit Situationen umzugehen und die Emotionen einschätzen zu können.
Ja, ich denke, da so ein bisschen an buddhistische Techniken oder buddhistische Ideen, die so ein bisschen ihren Weg in die westliche Pop-Psychologie gefunden haben durch die Praktik der Achtsamkeit. Und das ist eben auch so eine Kombinierung von rationalem Verhalten und Emotionen, die man hat, und einfach dem sich auseinandersetzen mit seinen Emotionen und zu sagen, okay, ich kann da ganz rational drüber nachdenken und sie trotzdem wahrnehmen und fühlen und mich davon auch ein bisschen leiten lassen. Aber ich bin mir einfach dessen bewusst und damit kann ich vielleicht schon besser damit umgehen und dann Entscheidungen treffen, die mich zufriedener machen.
Ich meine, generelle Emotionsregulationsstrategien, die jetzt nicht nur auf Eifersucht gemünzt sind, beziehen sich halt auf diesen Umgang mit so Situationen. Also erstens kann man natürlich die Situation generell vermeiden. Bei Eifersucht ist das aber eher schwierig, weil man in einer romantischen Beziehung früher oder später zumindest mit so Ansätzen von Eifersucht konfrontiert sein wird. Aber man kann ja auch sonst einfach positive Erfahrungen mit dem Partner sammeln zum Beispiel oder mit der Partnerin. Man kann sich aber auch einen Aktionsplan erstellen. Ich denke mal, das macht man in der Psychotherapie, dass man sich fragt, wenn ich in die Situation komme, wie reagiere ich? Zum Beispiel atme ich vielleicht kurz mal durch, trete mental einen Schritt zurück, frage mich, ob die Emotion angebracht ist. Und vielleicht vermeidet man stimmungsverändernde Medikamente oder Drogen oder vor allem Alkohol, was wahrscheinlich das Schlimmste ist, was man nehmen kann in einer Situation, in der man potenziell eifersüchtig ist.
Ja, das finde ich auch. Da kann ich jetzt auch nochmal zur zweiten großen Studie kommen, die ich besprechen wollte für diese Folge. Und das ist eben die Studie von Good Boy et al. Und die wurde im Jahr 2012 durchgeführt und hat Studenten und Studentinnen getestet oder befragt und sich darauf fokussiert, was Eifersucht auslöst und was für Paare Eifersucht empfinden. Und unter Berücksichtigung der Beziehungsdauer wurde da gefunden, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mehr Zuneigung vom Partner erfuhren, auch weniger Eifersucht auslösendes Verhalten ausübten. Flashback, obvious research, nochmal. Also da kann man eben auch so ein bisschen dann Schlüsse ziehen, wenn man unsere SAQ beantworten möchte, nämlich was tun gegen Eifersucht. Da kann man sich vielleicht auch so ein bisschen einen Plan machen, dass man in einer Beziehung sich besonders darauf fokussiert, dass man sich immer genügend Zuneigung gibt. Und das kann gerade in längeren Beziehungen, wo man so eine gewisse Routine dann entwickelt, da kann das vielleicht ein bisschen schwierig sein oder kann man leicht die Aufmerksamkeit verlieren. Aber das kann man sich dann einfach immer wieder in den Kopf rufen, dass das besonders wichtig ist, um eben Eifersucht auslösendes Verhalten zu minimieren.
Ich glaube, meine Antwort auf die SAQ ist, dass Eifersucht an sich eigentlich, glaube ich, nicht abschaffbar ist. Also das Gefühl wird man wahrscheinlich nicht losbringen, auch wenn es negativ ist und auch wenn es unangenehm ist. Aber ich glaube, wie man damit umgeht, kann man wirklich lernen und man kann dieses Appraisal, also das Urteil, das man über die Emotion fällt, beeinflussen und dabei rationaler sein als zuvor. Und gerade was du gesagt hast, Kommunikation ist dabei, glaube ich, besonders wichtig. Und wenn man der anderen Person zum Beispiel sagt, dass man eifersüchtig war, kann das die Beziehung meines Erachtens auch stärken. Und ich glaube, was tun bei Eifersucht, in einer romantischen Beziehung zumindest, ist es ansprechen. Ich glaube, da ist Eifersucht zumindest meiner Ansicht nach fast ein bisschen wie dieser positive Neid. Man macht jemandem fast ein Kompliment, auch wenn es einem selbst eigentlich wehtut. Und über Eifersucht zu sprechen, kann auch extrem lehrsam sein.
Ja, das finde ich auch. Also reden wir drüber. Ein gutes Wort zum Schluss dieser Folge. Eine gute Takeaway-Message. Also das finde ich auch, ist wichtig, immer darüber zu reden und ja offen über seine Gefühle reden zu können. Denn das kann sich dann auch immer verschlimmern, immer weiter, wie das bei Angst auch ist, wenn man das vermeidet, dass sich das auch dann eher verschlimmert, als dass sich das bessern würde. Und da ist die Exposition sicherlich eine gute Strategie. Also wenn man das bemerkt, darüber reden. Wenn man das bemerkt, vielleicht auch fragen, kommt das daher, dass ich gewisse Angst vor Situationen habe, wie dass meine Partnerin oder mein Partner mit anderen Leuten nur redet. Also es können ja auch, es muss ja nicht gleich eine polyamoröse Beziehung sein, aber es können ja schon relativ kleine Situationen sein, die einen eifersüchtig werden lassen. Und dass man sich da dann in so eine Exposition begibt, das könnte vielleicht dann auch helfen.
Zum Schluss auch noch ein witziges Studienergebnis, oder das war auf jeden Fall nicht obvious für mich. Bei den Selbstberichtsdaten von 393 Männern hat man festgestellt, dass Männer, die mehr männliche Kollegen und Freunde beim Partner wahrnehmen, also wenn man eine Partnerin oder einen Partner hat, der extrem viele männliche Kollegen und Freundinnen hat, dann führt das dazu, dass man in der Beziehung mehr sexuellen Verkehr hat. Und dieses Finding trifft aber nur zu, wenn diese Männer ihren Partner und ihre Partnerin als attraktiv betrachten, was man in einer romantischen Beziehung eigentlich tun sollte, und dadurch halt denken, ja, es gibt mehr Konkurrenz und irgendwie stärkt diese Art von Eifersucht die Beziehung auch. Mhm. Also auf den Podcast umgemünzt, zur SAQ sage ich, Eifersucht macht die Beziehung vielleicht auch ein bisschen besser, und zum Podcast sage ich, ist natürlich wichtig für uns, dass das Hörerlebnis von Hörerinnen besser wird, weil sie sehen, dass wir viele andere Hörer haben. Also bewertet bitte diesen Podcast auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört, dass die anderen auch sehen, dass es noch andere Hörer gibt, dass es noch mehr Vergnügen bereitet, diesen Podcast zu hören.
Genau. Darüber würden wir uns sehr freuen, und ihr dürft uns auch gerne abonnieren auf den Podcast-Portalen oder auf Instagram oder TikTok, wo wir unseren Content raushauen jede Woche. Und damit wünschen wir euch auch wieder eine gute Woche und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Die Bohne ist tot. Das ist offiziell. Wir sind schlechte Gärtner. Das ist halt interessant, weil es ist mir genauso passiert. Ich dachte eigentlich, wow, sie kommt richtig gut aus dem Topf, und ich war total happy. Und dann ist sie einfach eingegangen und ich wusste nicht warum. Und ja, ich meine, ich glaube, ich habe einfach ein gutes Händchen, mir die Pflanzen auszusuchen, normalerweise, die nicht eingehen, die einfach robust genug sind, dass sie keinen guten Gärtner brauchen.
Was ist das für ein komisches Imposter-Syndrom mit Gärtnern?
Ja.
Ich glaube, ich hatte bisher einfach Glück.
Ja. Nee, aber es ist mit der Studiobohne genauso passiert leider, und ich habe das Gefühl, es liegt einfach an der Pflanze. Vielleicht ist sie ist auch aus Peru, vielleicht ist das Klima hier oder den Boden hier einfach nicht gewöhnt und mag das nicht. Wer weiß.
Mit deinem grünen T-Shirt wäre das ein guter Spitzname für dich.
Die Bohne.
Studiobohne.
Die Studiobohne.
Ja. Ja, es ist ein schwarzer Tag im Friedel Media Studio. Die Bohne ist eingegangen. Die Pilze haben es gar auch nicht geschafft. Das finde ich eigentlich erstaunlich. Lass es mal stehen, Nicole, und schau, ob die Pilze wieder kommen. Ja. Vielleicht war das ein Pilzangriff unterirdisch.
Vielleicht.